Tietjen talkt.
Der Mai ist gekommen, der Frühling kommt auf Touren, Sie hoffentlich auch da draußen. Frau Tietjen jedenfalls ist frisch und munter und ich sag mal, guten Morgen, herzlich willkommen bei Er kann's auch ohne. Ohne Werkzeug, ohne Nahrung und notfalls auch ohne Hose. Mein Gast heute ist nämlich ein Überlebenskünstler, ein Abenteurer und ein engagierter Menschenrechtskämpfer, Survival Rüdiger Neberg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben mal gesagt, die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Maß an Verrücktheit. Jetzt sind Sie vor kurzem 75 geworden. Wie viel Verrücktheit haben Sie sich erhalten?
Ja, ich glaube, alle, die ist sogar noch gewachsen. Ich habe sie ein bisschen diszipliniert, damit ich dann auch damit Erfolge erringen kann.
Und wie kommt das? Andere in Ihrem Alter sitzen nur noch im Lehnstuhl und gucken fern.
Müssen Sie die anderen fragen. Für mich war das nie ein Thema. Ich glaube, wenn man sich auf seine Fensterbank reduziert und die Autos zählt, dann kann man auch gleich in die letzte Kiste hüpfen. Dazu habe ich noch keine Zeit.
Und keine Lust.
Keine Lust.
Ein gelernter Konditor, den am Ende doch kein noch so frisches Brötchen in der Backstube halten konnte, erzählt uns aus seinem spannenden Leben. Survival Blick zurück heißt auch sein jetzt erschienenes Buch. Beißen Sie nochmal in Ihr Brötchen, gleich geht's los.
Tietjen talkt. Frühstück.
Wenn es ein Bild von Rüdiger Neberg gibt, das sich vielen Menschen eingeprägt hat, dann das eines Mannes, der sich wahlweise verschiedene Würmer in den Mund steckt. Herr Neberg, gönnen Sie sich ab und zu noch mal so zum Frühstück so ein Würmchen?
Nee, die Zeit ist Geschichte. Ich habe trainiert, dass man das kann in der Not, genau wie der Teufel in der Not Fliegen frisst. Und das sind die Experten, bei denen ich gelernt habe. Und dadurch bin ich dann in der Lage gewesen, monatelang allein im Abseits der Erde klarzukommen.
Können Sie sich noch an Ihren allerersten Wurm erinnern?
Ich glaube, das war ein Mehlwurm in meiner Backstube.
Wirklich?
Ich galt dann irgendwann als das umweltverträglichste Insektenvertilgungsmittel.
Also Sie haben wirklich in Ihrer Backstube, wenn da mal sowas in der Ecke krabbelte, haben Sie das nicht im Mund? Oder ist es eine Legende?
Ist eine Legende.
Also Sie haben ja eigentlich alles gegessen, so was klein ist und zappelt. Gab es denn irgendwas, auf was Ihnen eklig war, wo Sie gesagt haben, nee, das spucke ich jetzt wieder aus?
Eisbein. Ich mag kein tierisches Fett und keine Sehnen, keine Knorpel, dann wird mir ganz schlecht.
Sie haben irgendwann mal gesagt, lieber eine indianische Oma essen Sie, die Knochen einer indianischen Oma essen Sie lieber als Eisbein.
Ja gut, die alte Oma ist ja dann steril. Die wird, wenn jemand gestorben ist bei den Yanomami-Indianern, wird er in die Bäume gehängt, gut in Blätter eingewickelt, damit der Jaguar sich das Fleisch nicht holt. Dann fault das Fleisch ab. Die Knochen werden nach 4 Wochen dann in ein Feuer gelegt, stundenlang. Absolut steril, dann werden die Knochen pulverisiert, in Bananensuppe gestreut und das isst man auf. Und das konnte ich mit Appetit essen, da waren keine Sehnen mehr drin.
Das klingt bei Ihnen aber immer so selbstverständlich. Haben Sie nie Ekel empfunden, erstmal beim Anblick solcher Sitten?
Doch, natürlich, aber da muss man das Gehirn ausschalten und einfach sich sagen, das ist steril, das sind Mineralien und runterschlucken. Dadurch ist man dann so anerkannter Gast bei den Indianern, dass man wieder gewisse Narrenfreiheiten hat.
Und wenn Sie heute so zu Hause mit Ihrer Frau am Frühstückstisch sitzen, was gibt's dann jetzt mal wirklich?
Ganz normal, zum Beispiel ein knackiges Baguette, ein knackiges Brötchen, Pflaumenmus oder Käse, einen schönen starken Kaffee. Das sind die Dinge, die mich heute noch begeistern.
Das beruhigt mich.
Tietjen talkt.
Schon mit 4 Jahren hat es den umtriebigen Rüdiger Neberg nicht mehr auf dem heimischen Klettergerüst in Bielefeld gehalten. Der Ausflugsversuch zur Oma hat 2 Tage gedauert, haben Sie erzählt, Herr Neberg. Ihre Eltern müssen doch wahnsinnig geworden sein.
Ja, ich war 4 Jahre, da hatte ich kurze Beine, da braucht man länger für eine Strecke, genau wie eine Schnecke. Ja, die sind doch wahnsinnig geworden, als ich nicht nach Hause kam. Die Polizei wurde alarmiert und dann eine große Suchaktion. Weiß ich aber nur von den Worten meiner Mutter, das hat sie mir lebenslänglich erzählt. Und nach 2 Tagen fand man mich irgendwo unter einem Rhododendronbusch mit einer Zeitung bedeckt. Und beim ersten Anblick hat man wohl gedacht, ich bin tot, aber ich zappelte noch.
Unglaublich. Und wo ist der Rüdiger? Soll Ihre Mutter auch ihre ganze Kindheit über immer gerufen haben?
Ja,
ne?
ja.
Weil sie immer weg
wo
waren.
Wo ist Rüdiger? Ich kam nicht pünktlich zum Essen. Dabei waren meine Eltern ja Banker. Da war alles geregelt bis zur 10. Stelle hinterm Komma. Und um 12.30 Uhr war Mittagessen und ich war wieder nicht da und schlief im Kaninchenstall bei meinen Kaninchen. Oder ich war ausgebüxt zum Tierpark Olderdissen, da hatte ich einen Wolf, dem habe ich immer heimlich mein Leberwurstbrot gebracht.
Und mit 17 sind Sie dann mit dem Fahrrad nach Marokko. Haben denn die Banker, Ihre Eltern, nicht versucht, das zu verhindern?
Das haben sie nicht gewusst. Die dachten, ich bin in Paris. Mein Vater war Frankreich-Fan und ein Freund von mir in Paris schickte ihm dann jede Woche eine vorgefertigte Karte. Und dann las er, dass ich auf dem Eiffelturm war oder in jenem Museum. In Wirklichkeit strampelte ich nach Marrakesch, um Schlangenbeschwörung zu lernen.
Und stimmt es auch, dass Sie mit dieser Kunst der Schlangenbeschwörung dann im Hansa-Theater in Hamburg auftreten wollten?
Wollten, ja. Und dann fand ich keine Versicherung, die das abdeckte. Und dann hat man mich nicht genommen. Ich wollte mir damals Geld nebenbei verdienen, um schneller selbstständig zu werden. Und wollte vor allem in einem großen Glaskäfig auftreten mit 5 Kobras gleichzeitig. Den Leuten sagen, die sind wirklich giftig. Man konnte eine auswählen und sagen, zeig mir das. Dann hätte ich sie gemolken, das Gift aus den Zähnen geholt. Und dann hätte ich den Leuten die Schlangenbeschwörung erklärt, weil das ein einfacher Bluff ist. Die Schlange erhebt sich von selbst, spreizt den Nackenschild, um sie bedeutungsvoll zu machen. Und dann flötet man. Die Schlangen können gar nicht hören, aber das Publikum kann hören. Die stellen sich auf und fixieren den Menschen. Sie riechen ihn und denken, die Flöte, die vorne einen dicken Kürbis hat, das ist diese Gefahr. Und sind sehr zurückhaltend mit der Vergabe ihres Giftes. Erst wenn man sie ganz schnell angreifen würde, würden sie reinbeißen. Wenn man sich aber ruhig verhält, dann bleiben die Flöte und die Schlange so in gleicher Höhe. Und wenn man sich hin und her wiegt, vor und zurück, tanzt die Schlange mit. Und das ist der Gag der Schlangenbeschwörung.
Wahnsinn. Also wenn Sie sehen könnten, wie Rüdiger Nehberg jetzt hier gerade gestikuliert hat. Ich habe die Schlange vor Augen.
Ich habe sie vor Augen. Und dann habe ich gedacht, die Bettina Tietchen, das ist jetzt meine Kobra.
Tietjen talkt. Kindheitsidol.
In den wilden 50ern war der Abenteurer Rüdiger Nehberg ja noch ein Teenager. Für wen haben Sie geschwärmt?
Also für mich waren schon diese Karl-May-Helden wichtig. Nicht? Das waren ja, damals gab es ja noch nicht so viel Literatur wie heute. Robinson Crusoe war für mich solch ein Mann. Huckleberry Finn und Co. Das waren so damals die Bücher, die man las. Und ich träumte auch von diesen einsamen Inseln, auf denen man sich bewähren musste ohne ein Hilfsmittel. Und später ist es ja mein Beruf geworden, Survival, die Kunst zu überleben, in scheinbar aussichtslosen Situationen, die Rückbesinnung auf Urinstinkte, wie jedes Tier in der Wildnis sie hat, das ja auch kein Messer, keinen Schlafsack besitzt und trotzdem klarkommt. Da habe ich mir viel abgeguckt.
Tietjen talkt.
Mit kaum mehr als der fast nackten Haut in unbekanntem Gelände überleben. Rüdiger Nehberg war einer der Ersten, der das ausprobiert hat. Er hat den Begriff Survival in Deutschland eigentlich erst bekannt gemacht. Wie haben Sie das denn gelernt? Wo haben Sie das gelernt, dieses Überleben?
Ich war in den USA und hörte von diesem Thema. Da gab es dann schon einige Bücher. Dort war das ein fester Begriff. In Deutschland nicht mal bei der Bundeswehr schon praktiziert. Und da ich immer von den großen Wildnissen dieser Erde geträumt hatte, mich da aber nicht hinwagte, weil ich abhängig war, Sklave der Zivilisation, war ich völlig begeistert. Ich dachte, wenn ich mir das antrainiere, wie mache ich mir aus einem Stein ein Messer, eine Rasierklinge, eine Axt, einen Grabstock? Ich war begeistert, habe das Thema sofort nach Deutschland importiert, mir in meine Backstube eine Kletterwand gebaut, versucht an Steilwänden, an Überhängen klarzukommen. Und plötzlich war ich selbst wie so ein gesundes Reh, wie so ein Hase oder ein Jaguar und kam dann alleine klar in der Wildnis. Und dann merkte ich, dass das andere auch interessierte, habe dann Bücher darüber geschrieben, Kurse gegeben jahrelang und so hat sich das Thema hier etabliert.
Wenn Sie jetzt so einen Crashkurs geben müssten, so ganz kurz, also praktisch Speed Survival, was brauche ich unbedingt? Was ist das Unverzichtbare, wenn ich überleben will?
Das Wertvollste wäre für mich so ein gesundes Selbstbewusstsein, dass man das alles mal geübt hat. Jetzt, ich hatte ja hier in Deutschland trainiert, wie lange funktioniere ich, wenn ich mal theoretisch nichts zu essen fände und bin von Hamburg nach Oberstdorf gelaufen, habe von meiner Körpersubstanz und ein paar Insekten gelebt und kam da an.
Also ist es eigentlich das Wissen, was man braucht, um zu überleben.
Ja. Das Wissen, das Selbstbewusstsein, man muss ein Improvisationstalent optimieren. Und vor jeder Reise habe ich mir erstmal klar gemacht, was droht mir da alles? Als ich das erste Mal mit einem Tretboot über den Atlantik gefahren bin, wusste ich Angst vor Wasser. Und gegen alles hatte ich einen Ass im Ärmel. Ich vergesse nie mein Training gegen die Angst bei den Kampfschwimmern in Eckernförde, wo ich gleich, als ich in die Halle kam, an Händen und Füßen gefesselt und ins Wasser geworfen wurde. Bin natürlich voll abgesoffen, dann haben sie mich rausgezogen und dann erst erklärt, wie man sich da befreit. Also plötzlich kriegte der Ozean für mich Balken. Ich bin mit einem super Selbstvertrauen dann über den Atlantik gestrampelt und später nochmal mit einem massiven Baumstamm, mit einem Bambusfloß.
Am Anfang, als Sie zurückgekommen sind von Ihren Expeditionen und dann auch davon erzählt haben und Seminare gegeben haben, gab es nicht immer mehr Menschen, die gesagt haben, wir kommen mal mit?
Ja, die gibt es immer und genauso viele kündigten dann auch irgendwann, ja du, ich würde ja gerne, aber meine Freundin, mein Freund, mein Chef, meine Mutter, alle hatten immer irgendwo so eine kleine Ausrede und irgendwann merkte ich, ich fahre lieber alleine, dann ist man auch nur sich selbst verantwortlich und muss nicht auf so viele Rücksicht nehmen, denn jede Gruppe ist nur so stark wie der Schwächste und so habe ich dann gelernt, gezwungenermaßen alleine zu reisen.
Tietjen talkt.
Rüdiger Nehberg ist mein Gast heute. Er bringt mir und Ihnen heute das Überleben in der Wildnis näher. Gibt es so ein Ereignis, das Ihnen immer wieder einfällt, wenn Sie zurückdenken an all Ihre Expeditionen?
Das war das Allerschlimmste in meinem Leben. Wir wollten den Blauen Nil in Äthiopien befahren und eines Morgens standen etwa 12 Männer vor dem Camp. Michael war schon aufgestanden, hatte Feuer gemacht und sagte dann, komm schnell raus aus dem Zelt, wir kriegen Besuch. Aber das war normal, wir kriegten immer mal Besuch. Dass die Männer vermummt waren, Gewehre hatten, war völlig landesüblich. Und als Michael auf sie zuging und wollte ihnen einen guten Morgengruß entbieten, da kriegte ich noch mit, wie sie sagten, so mit der Hand, nein, wir wollen nicht begrüßt werden. Und er drehte sich um und sagte so auf Deutsch, dann eben nicht. Und in dem Moment knallten die Schüsse. Alle hatten die Gewehre hochgerissen, hatten geschossen. Und Michael warf sich hin, dachte ich jedenfalls. Ich wusste nicht, dass er tödlich getroffen war. Und die Kugeln, die uns gegolten hatten, wir waren zu dritt, also jetzt noch zu zweit, die waren daneben gegangen. Das war einfach Glück. Aber wir merkten, das war ein absolut ernst gemeinter Angriff. Und dann haben wir unseren Revolver rausgezogen, denn wir trugen auf dieser Reise unter unserem Hemd Tag und Nacht einen Überlebensgürtel. Wir waren da vorher schon beschossen worden, aber immer von Weitem und hatten gedacht, das sind Warnschüsse, man will uns nicht haben, also fuhren wir weiter. Jetzt hatten die mit dieser Gegenwehr nicht gerechnet. Schon beim ersten Schuss flohen alle. Ihnen war klar, wenn sie näher kommen, dann treffen wir auch einen. Und in dieser Verwirrung sagten wir, das müssen wir nutzen. Bevor die sich neu formieren können, müssen wir weg sein. Und dann rief ich, Michael, komm, wir hauen ab. Und dann sagte mein Freund, du, ich glaube, der ist tot, der liegt die ganze Zeit schon so. Ich hatte keine Zeit gehabt, das zu beobachten, weil wir nur mit der Verteidigung beschäftigt waren. Und dann sagte ich zu meinem Freund, nimm das Gewehr, schieß in den, wir hatten ein Gewehr auf dem Boot liegen, schieß in den Wald, damit die Köpfe wegnehmen. Ich kriege hin, vielleicht ist er nur verletzt. Und dann kroch ich hin und stoße ihn an und dann merkte ich, der war tot. Da war keine Elastizität mehr drin. Also das waren Albträume über Jahre. Dann habe ich ihm nur noch schnell den Revolver abgerissen und dann sind wir ins Wasser gesprungen, hinter dem Boot hängend, erstmal entkommen, nach 50 Metern rein. Dann nach 5 Tagen erreichten wir Zivilisation, haben uns bei der deutschen Botschaft gemeldet, dann wurde eine Suchaktion gestartet und weil die Mörder 4 Fehler begangen hatten, haben wir sie dann auch mit Hilfe des Militärs, Hubschrauber und einer großen Fahndung erwischt.
Die Geschichte ist ja wirklich, aber ist ja unglaublich, ne? Die
vergisst man auch nicht.
Tietjen talkt.
Rüdiger Nehberg kämpft für Menschenrechte, hat gerade eine Autobiografie geschrieben. Herr Nehberg, im Sommer, also in Kürze, ist ja Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika. Werden Sie gucken?
Ja, das gucke ich, weil diese Weltmeisterschaften mich immer begeistern. Was mich da besonders begeistert, ungeachtet der Nationalität oder des Vereins, diese Artistik, die sich da im Laufe der Jahre des Lebens, der Geschichte des Fußballs entwickelt hat. Für mich ist das aus sportlich-artistischen Gründen immer ein Genuss, dazu zu gucken. Wenn ich sehe, wie die Jungs in die Luft springen und dann noch so einen Rückzieher machen und noch das Tor treffen, dann stehe ich als alter Dackel, der schon Kunstknie hat, nur noch neidisch da und denke, davon möchte ich eine kleine Prise Elastizität haben.
Aber ich muss sagen, wenn ich Sie hier so beobachte, also als Sie davon gerade gesprochen haben, da hat er gerade selber fast schon einen Fallrückzieher gemacht auf seinem Stuhl.
Ja, aber mein Knie hat sich ruhig verhalten. Meine Arme sind noch ohne künstliche Gelenke.
Tietjen talkt.
Die Yanomami-Indianer sind eins der letzten Naturvölker der Welt. Sie leben im brasilianischen Regenwald und dass sie das immer noch können, das ist einem Mann zu verdanken, der für diese Menschen mehr als einmal sein Leben riskiert hat. Der Überlebenskünstler und Abenteurer Rüdiger Nehberg hat mit spektakulären Aktionen auf die bedrohten Indianer aufmerksam gemacht. Rüdiger Nehberg ist Frühstücksgast bei mir hier bei NDR 2. Tauchen Sie ruhig noch mal kurz unter, wir tauchen gleich wieder auf.
Tietjen talkt.
Mein Gast heute ist Rüdiger Neberg. Ich habe es eben schon gesagt, Herr Neberg, Sie haben sich sehr für die Yanomami-Indianer eingesetzt, immer im brasilianischen Urwald. Wie haben Sie von denen überhaupt erfahren, von deren Schicksal?
1980 war ich als Tourist in Brasilien, interessierte mich für Indianer, gibt es überhaupt noch Freilebende? Und da hörte ich, ja, da oben an der Grenze zu Venezuela gibt es noch die Yanomami. Ihr Land ist so groß wie die Schweiz, 20.000 Letzte, die wirklich ursprünglich leben. Aber die seien bedroht durch Goldsucher, eine Armee von Goldsuchern. Brasilien leugnete das, aber die Menschenrechtler sagten, fahr doch hin, guck dir es an. Und dann habe ich mir lange überlegt, was muss ich tun, damit die mich nicht auch für einen Goldsucher halten und abschießen. Und habe entschieden, ich gehe alleine hin. Goldsucher gehen in Gruppen. Ich ging unbekleidet, um durchschaubar zu sein, dass sie auch sahen, ich war unbewaffnet. Dann hat mich ein Fischerboot, soweit es ging, die Flüsse zu den Indianern hinaufgebracht. Und als das Boot an den Rand der Zivilisation kam, bin ich ausgestiegen. Und dann mit Kompass, Mundharmonika, quasi nackt, Fotoapparat im wasserdichten Kanister, losgelaufen.
Warum die Mundharmonika?
Ich wusste von einem Missionar, dass sie sagen, wer schleicht, ist ein Feind. Wer laut kommt, ist ein Freund. Und ich kam laut und mit Musik, mit Rambazamba. Ich dachte, das muss die umhauen. Und dann bin ich los, habe mir auch meine Angst damit weggespielt, mit der Musik. Und 5 Tage gelaufen. Und plötzlich stehen 3 Indianer vor mir. Einen Moment, auch wieder zum fast in die Hose machen. Und dann habe ich mein ganzes Programm abgespult, was ich mir für diese Sekunde immer wieder mit autogenem Training eingebimst hatte. Die schießen, ich bin ein Freund. Das war der einzige Satz, den ich in ihrer Sprache konnte, auch von diesem Missionar. Schereka, Penny, Heima, hey, Mundharmonika in den Mund gesteckt, fast runtergeschluckt, einfach nur reingeblasen. Spiel mir das Lied vom Tod. Rad geschlagen, Purzelbäume. Die hatten gar keine Zeit, mich zu töten. Die haben nur gestaunt, die haben gedacht, der alte Sack hat ja wohl einen Riss in der Birne. Und die Neugier überwog, sie nahmen mich mit. Und im Laufe des Zusammenlebens haben sie mich dann an die Front gebracht und ich stellte fest, da rücken 65.000 Goldsucher wie Heuschrecken durch den Wald, alle bewaffnet, 120 Landepisten. Und das wurde von Brasilien geleugnet. Ne? Die Indianer hatten gar keine Chance. Und dann dachte ich, da schreibe ich ein Buch. Das liest der Herr Uno und dann geht von alleine die Hilfe los. Und nichts tat sich. Die Bedrohung nahm zu. Und dann habe ich gedacht, über die Medien mehr Auflagekriege, millionenfache Verbreitung, die ich mit den Büchern nicht erreichte. Und ganz allmählich, aber es hat 18 Jahre meines Lebens gekostet, wurde die Lobby immer größer. Greenpeace und UNO, wir waren bei der Weltbank, überall beim Papst bin ich gewesen. Und dadurch wurde die Lobby immer größer und im Jahre 2000 war es soweit, dass die Yanomami einen akzeptablen Frieden kriegten.
Tietjen talkt.
Ein Rast- und Ruheloser, ein Kämpfer für die Menschenrechte ist zu Gast bei Tietjen talkt, Rüdiger Neberg. Sie sind so in Ihrem Alter noch so voller Kraft und Energie und Idealismus. Das ist unglaublich. Eigentlich ist ja auch kein Wunder, dass für Ihr Leben eine Frau nicht ausgereicht hat. Eine Ehefrau hätte das gar nicht erst verkraften können, oder?
Und meine Frau damals, Maggie, die hat die Konditorei hochgehalten, wenn ich dann monatelang weg war. Nicht? Dann war ich immer unterwegs sehr beruhigt, wenn ich wusste, wenn ich wiederkomme, existiert der Laden noch und ist nicht pleite. Aber sie hat diese Neigung für die Menschenrechte zwar toleriert, aber nicht mitmachen wollen. Im Urwald hat sie sich nicht so wohl gefühlt und irgendwann war unsere Beziehung eingeschlafen, haben wir uns in Freundschaft getrennt. Dann lernte ich Christina Haferkamp kennen, eine Lehrerin aus Kiel und die war genau richtig. Die war selbst so ein Jaguar, die war perfekt im Urwald. Keine Angst vor den Goldsuchern, obwohl sie da zur Prostitution gezwungen werden sollte, bedroht worden ist, Malaria hatte und die nach wie vor auch im Urwald ist und da Krankenstationen baut. Und nun meine dritte, nachdem das mit Christina dann auch eingeschlafen war, sie wollte im Urwald bleiben, mir wurde das zu ruhig, als die Indianer Frieden hatten. Und da lernte ich Annette kennen und das war der Deckel auf meinen Pott und wir sind ein unschlagbares Duo geworden.
Ihre Frau hat mal gesagt, als sie geheiratet haben, Heirat bedeutet für uns nicht einander anzuschauen wie Jungverliebte, sondern im Gleichtakt der Leben in die gleiche Richtung zu blicken. Anders wäre das mit meinem Mann auch gar nicht möglich, hat sie gesagt. Wie meint sie das? Also ist keine Liebe, ist es eher idealistische Verbundenheit?
Ja, es ist eine schöne Mischung. Wir mögen uns und dazu kommt, wenn man jetzt nur sexuell zusammen wäre, würde auch irgendwann ermüden Alltag werden. Aber da wir nun außerdem noch diesen gemeinsamen Kampf haben, da sind wir einfach die perfekte Ergänzung. Und sie kann das immer so schön literarisch ausdrücken. Ich sage das so bäckermäßig einfach.
Aber dieses gewisse Maß an Verrücktheit, was Sie sagen, was man braucht, das hat Ihre Frau auch, oder?
Hat sie auch, aber doch irgendwo bodenständig geerdet. Ne? Ich bin manchmal so himmelhoch jauchzend, wir haben wieder zu Tode betrübt und sie ist so der Regulator. Regulator ist ja das berüchtigte Glas, wo all das, was man mir schon rausoperiert hat, in Alkohol rumschwimmt und mich immer mahnt, Rüdiger, beeil dich, du bist nur noch der Rest, Rüdi, da immer mehr operiert man die raus, irgendwann kippt das, dann ist da mehr in dem Glas als in meinem Körper, dann ist meine Zeit um.
Tietjen talkt.
Die Vereinten Nationen, UNICEF, die Weltgesundheitsorganisation und Amnesty International bemühen sich seit Jahren, aber den größten Schritt im Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung hat ein gelernter Konditormeister aus Hamburg getan. Sein Name ist Rüdiger Nehberg, er ist heute mein Gast. Wie haben Sie geschafft, Herr Nehberg, was andere versucht haben, aber nicht konnten offenbar?
Zumindest bin ich nicht mit westlicher oder christlicher Arroganz aufgetreten. Ich kam als Beduine zu Beduinen mit Bescheidenheit, mit Respekt und mit einer super Strategie. Ich wusste, 90% der Opfer sind Muslimas und unrichtig wird dieser Brauch oft begründet mit dem Koran, mit anderen heiligen Schriften. Und da wusste ich, weil ich früher viel in diesen Ländern war, der Schwachsinn steht nicht irgendwo in den heiligen Schriften. Und ich wunderte mich, dass eine Weltreligion wie der Islam sich dieses Verbrechen neben allem Terror nun auch noch unwidersprochen in die Schuhe schieben ließ. Und die Idee war geboren, die höchsten Geistlichen müssten diesen Brauch zur Sünde erklären, dann wird es kein wirklich gläubiger Moslem mehr wagen, seinen Töchtern das anzutun. Und jetzt hielten mich alle für völlig durchgeknallt, für nicht mehr realitätsbezogen. Und da habe ich kurz entschlossen mit meiner Frau Annette meine eigene Organisation gegründet, angeregt von Amnesty International und Greenpeace. Dann habe ich gedacht, weil ich nun schon so uralt bin, ich will meine Restlebenszeit aktiv nutzen und als erstes wieder, das hatte ich bei den Yanomami gelernt, Bildbeweise bringen. Es bestand ein Mangel an Bildbelegen über dieses Verbrechen, das wurde bagatellisiert. Och, sagten die Männer, ich bin doch auch beschnitten. Und was jammern die Weiber denn immer? Und die wagen wirklich, Männerbeschneidung mit Frauenverstümmelung zu vergleichen. Der Mann behält sein Lustgefühl, der Frau wird alles zerstört. Es wird ihr die Würde genommen, die Psyche zerstört, die Seele zerstört. Und da habe ich gedacht, dann brauchen wir Bilder. Und dann sind Annette und ich nach Äthiopien geflogen, haben bei Christen wie bei Muslimen die schlimmen und die weniger schlimmen Verstümmelungen fotografiert, dokumentiert. Manchmal konnten wir das nur heimlich mit versteckter Kamera. Manchmal hatten wir Gönner in der Männerwelt, die uns dann den Zugang dazu verschafften. Und mit diesen Bildern haben wir die Verantwortlichen, die Höchsten, die Sultane, die Großscheichs, die Großmuftis damit konfrontiert. Und wenn einer die Bilder sieht, kann er nicht mehr sagen, ach, ist doch nur ein Kavaliersdelikt, das ist eine schöne Tradition, sonst werden mir die Frauen zu triebhaft. Man hört ja aberwitzige, idiotische Gründe. Und so ist es uns gelungen, erst kleine Volksstämme und schließlich die Krönung meines Lebens, die allerhöchsten Geistlichen dieser Erde, der Großscheich der Asa, der Großmufti von Ägypten, der Großscheich von Katar, der Mann, der den Dänemark-Streit ausgelöst hat, also Männer, die die Scharia verändern können, da sie nun eine historische Entscheidung ändern mussten, habe ich mich da nach dem Koran gerichtet, wo es heißt, wenn ihr im Zweifel seid, dann fragt die Wissenschaftler. Und wir hatten 5 nennenswerte, namhafte Gynäkologen, Chirurgen, die das Drama aus erster Hand kannten. Und die haben auch kein Blatt vor den Mund genommen. Und zuletzt, vor der Entscheidung dieser Theologen, haben wir noch mal 5 Minuten einer pharaonischen Verstümmelung als Film gezeigt. Wir haben gesagt, habt bitte noch mal 5 Minuten Geduld, damit ihr wirklich wisst, was ihr entscheidet. Denn uns war klar, diese Männer kriegen wir nicht noch mal an einen Tisch. Und dann wurden schwarze Männer unter ihrer braunen Haut blass. Andere hatten Tränen in den Augen. Und nach einer Stunde entschieden sie.
Ja, man merkt Ihnen an, dass Ihnen das unglaublich emotional auch nahe geht. Das ist wirklich für Ihr Leben.
Ja, es war der Höhepunkt meines Lebens. Ja. Und da springen die Männer über ihren eigenen Schatten und revidieren eine lebenslang vertretene Meinung und sagen, aber nun hatten wir gehofft, jetzt geht das rum wie ein Wüstenbrand, wie ein Buschfeuer. Und das geschah nicht. Und dann haben wir alle diese wichtigen Erkenntnisse in ein sogenanntes goldenes Buch geschrieben. Und der Großmufti von Ägypten, der die Schirmherrschaft über unsere Konferenz hatte, der hat gesagt, das ist des Islam würdig. Das Buch kriegt einen Ehrenplatz neben meinem Koran. Ich schreibe Ihnen ein Vorwort. Und dadurch wird es in der islamischen Welt akzeptiert. In Mauretanien, Djibouti, Äthiopien hat die Verteilung bereits begonnen. Und jetzt haben wir aber noch 31 Länder vor uns. Und weil ich das in meinem Leben wahrscheinlich nicht mehr schaffe, ist mein Traum natürlich, den saudischen König noch auf unsere Seite zu kriegen, weil er Herr über Mekka ist. Und wenn das dort in der Hauptpilgerzeit vor 4 Millionen Menschen aus allen Winkeln der Welt verkündet würde, ich glaube, dann ist es rum. Denn wenn ein wirklich Gläubiger weiß, gehört hat, nun ist es Sünde, seine Mädchen zu verstümmeln, dann wird er es nicht mehr wagen. Und ich möchte eigentlich in meinem Leben noch erleben, dass das zu Ende ist.
Das werden Sie schaffen, da bin ich sicher.
Tietjen talkt.
Ein ungewöhnlicher und ein bewundernswerter Mensch war 2 Stunden zu Gast bei Tietjen talkt. Rüdiger Nehberg, wenn Sie so zurückblicken auf die 75 Jahre, was würden Sie anders machen, wenn Sie nochmal von vorne anfangen könnten?
Da habe ich eine ganz klare Ansage. Eher anfangen. Ich habe zu lange Zeit in der Bäckerei verbracht. Das hat mir viel Zeit geklaut. Aber ich bin so ein Spätzünder. Bei mir musste das reifen. Ich war nicht gleich so mit so viel Geist gesegnet, dass ich mir als 20-Jähriger schon hätte vorstellen können, Indianer zu retten oder gegen die weibliche Genitalverstümmelung anzugehen. Ich würde eher anfangen, vor allem den anderen Hörern, Hörerinnen, die das jetzt gehört haben, vielleicht den Rat geben, niemand sollte sich für zu gering halten, etwas, das ihn stört, zu ändern. Er braucht nur richtige Partner, gute Strategie, Geduld, Glück. Und er muss sich nur mal überlegen, dass alles Menschgemachte auf dieser Erde zunächst mal im Kopf einer Person entstanden ist, ob die Jesus hieß oder Nelson Mandela oder Gorbatschow. Einer hatte die Idee und der hat es verstanden, diese Idee Realität werden zu lassen.
Sie haben es gehört, Sie haben die Anweisung für den Rest Ihres Lebens gerade von Rüdiger Nehberg bekommen. Ich hoffe, Sie haben ihm genauso fasziniert zugehört wie ich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Den ganzen Talk gibt es zum Nachhören nochmal in unserer Mediathek unter ndr2.de. Und toll zum Schmökern und zum Staunen natürlich auch die gerade erschienene Biografie von Rüdiger Nehberg. Survival blickt zurück. Ich danke Ihnen sehr, Herr Nehberg.
Das war ein tolles Gespräch mit Ihnen.
Ja, und machen Sie weiter so.
Danke.